Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Schönen guten Tag. Heute mit Christian Grasse.
Und mit Christine Watti. Hallo.
Endlich ist es soweit, kann man eigentlich sagen. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen im Internet. Wir müssen nicht mehr lange nachdenken, ob über komplizierte, unknackbare Passwörter zum Beispiel oder darüber, ob wir unsere Kommunikation verschlüsseln sollen oder nicht. Denn wir wissen ja jetzt, bringt alles nichts. Kann man alles hacken und mitlesen und ich würde sagen, verstecken und privat sein hinter einer selbstgebauten Datenschutzwand, das war einmal.
Das wäre zumindest, wie der Kollege Grasse es formuliert, eine ziemlich fatalistische Sicht auf die aktuellen Erkenntnisse aus den Snowden-Enthüllungen, unter anderem darauf, dass die NSA auch verschlüsselte Kommunikation mitlesen kann. Aber ist es wirklich so? Rien ne va plus, wie man so schön sagt, nichts geht mehr? Das fragen wir Phil Zimmermann, den Erfinder der E-Mail-Verschlüsselungssoftware Pretty Good Privacy, kurz PGP.
Und wir schauen uns an, ob denn wenigstens die NSA-News für Firmen, die Verschlüsselungstechniken anbieten, was bringt. Die müssten ja jetzt eigentlich besonders gefragt sein. Außerdem gibt es Hintergründe zur Art und Weise, wie der Guardian bei den Veröffentlichungen der Snowden-Informationen vorgeht. Und einen Computerspieltipp haben wir auch noch für Sie.
Und natürlich auch Musik, die kommt heute fast ausschließlich aus Australien. Das dort ansässige Veranstalterkollektiv Handgames präsentiert australische Newcomer und zwar mit liebevoll kuratierten Download-Compilations. Wir werden einige davon hören.
Los geht's aber mit Mark Neybauer, der Indie-Musiker lebt in Philadelphia und musiziert dort meist allein. Über das Netz lässt er uns jedoch alle an seiner Musik teilhaben. Heart of Stone heißt ein Stück seines Debütalbums Don't Fall Apart.
Tja, nichts, aber auch gar nichts mehr ist sicher. Telefonate, Online-Kommunikation und sogar verschlüsselte Transaktionen und Geldgeschäfte können abgehört bzw. kontrolliert werden. Was bis vor ein paar Monaten lediglich eine Befürchtung war, ist seit den Enthüllungen von Edward Snowden jetzt Realität. Die Überwachungsapparate der Geheimdienste dieser Welt, die haben ein so großes Ausmaß und damit eine so große Macht erreicht, dass viele Bürger nur noch mit dem Gegenteil, nämlich mit Ohnmacht, mit Unverständnis und mit Wut reagieren.
Ja, stehen wir vor einem grundlegenden Paradigmenwechsel, vor einer Art Ära der Komplettüberwachung? Und vor allem, wie kommen wir da wieder raus? Die besten, kompliziertesten Verschlüsselungstechniken anwenden und hoffen, dass sie noch eine Weile lang sicher sind? Das könnte eine Frage sein. Oder vielleicht sogar alles auf Anfang setzen, ein komplett neues Internet bauen? Oder doch eine politische Lösung forcieren und gemeinsam Druck auf die Überwacherregierungen dieser Welt ausüben?
Diese schwierigen Fragen haben wir mit einem Mann diskutiert, der seit Jahrzehnten daran arbeitet, Privatsphäre im Internet zu gewährleisten, und zwar auf einem technischen Wege. Philipp Zimmermann erfand das E-Mail-Verschlüsselungspaket PGP und andere sichere Kommunikationsdienste.
Mit ihm sprechen wir gleich. Zuerst aber blickt unser Kollege Philipp Banse auf den riesigen Überwachungsapparat von NSA und Co. und fasst Edward Snowdens Enthüllungen noch einmal zusammen.
NSA and the intelligence community in general is focused on getting intelligence wherever it can by any means possible.
Die NSA und die Geheimdienste ganz allgemein wollen Informationen sammeln, wo immer sie können und mit allen möglichen Methoden. Die NSA hat es auf die Kommunikation von uns allen abgesehen. Sie saugt die Kommunikation standardmäßig auf. Sie sammelt, filtert, analysiert und speichert diese Daten, einfach weil es der einfachste und effizienteste Weg ist, dieses Ziel zu erreichen.
The easiest, most efficient and most valuable way to achieve these ends.
Vor 3 Monaten zeichnete der ehemalige Systemadministrator bei der NSA, Edward Snowden, dieses Bild der Totalüberwachung des Internets durch westliche Geheimdienste, allen voran durch die National Security Agency, kurz NSA. Inzwischen hat Snowden seine Behauptungen mit zahlreichen Dokumenten belegt, deren Aussagen im Kern niemand widersprochen und widerlegt hat. Danach sammelt die NSA an vielen Stellen digitale Inhalte und Metadaten. Im Rahmen von PRISM kommt die NSA an Kunden von mindestens 9 Internetriesen, darunter Google, Microsoft und Apple. Mit dem Programm Tempora speichert der britische Geheimdienst alle Daten, die durch 14 Glasfaserkabel übertragen werden. Damit hat die NSA Zugriff unter anderem auf Telefonate, E-Mails und Dateien, die zwischen Europa und den USA übertragen werden. Mit Fairview und anderen Programmen bekommt die NSA Zugriff auf die wichtigen Datenleitungen und Knotenpunkte des Internets, betrieben von Unternehmen wie Global Crossing, Level 3 und Interroute. Die NSA kann nach Angaben des Spiegels auch Unterseekabel anzapfen und belauschen. Dabei kann die NSA Snowdens Dokumenten zufolge auch verschlüsselte Datenübertragungen knacken und mitlesen, Codename hier Bull Run. In den USA wird jeder Briefumschlag des US Postal Service gescannt, um zu speichern, wer wem wann Post geschickt hat. Durch Kooperationen mit anderen Geheimdiensten, auch dem deutschen BND, weiß die NSA fast weltweit, wer mit wem wann telefonierte. Telefonate, Mails, Facebook-Nachrichten, Videos, diese unvorstellbaren Datenmassen sammelt die NSA in gigantischen Datenbanken. Mit der mächtigen Software X-Keyscore können Menschen diese Datenbanken durchsuchen. Auch der BND nutzt diese NSA-Suchmaschine. Mit ihr lassen sich etwa alle Menschen finden, die in Braunschweig ihre E-Mails verschlüsseln. Edward Snowden beschreibt seine einstigen Überwachungsmöglichkeiten so. Ich hatte von meinem Schreibtisch aus die Möglichkeit, jeden zu überwachen. Sie, Ihren Steuerberater, Bundesrichter, selbst den US-Präsidenten, wenn ich eine E-Mail-Adresse von ihm gehabt hätte. Hat die NSA auf diese Weise Verdächtige ausgemacht, kommen gezieltere Überwachungsmethoden zum Einsatz. Der Geheimdienst hat Botschaftsgebäude von EU und UNO abgehört und deren Datenströme überwacht. Der Verschlüsselungsspezialist Bruce Schneier kommt nach der Lektüre hunderter Snowden-Dokumente zu dem Schluss, die NSA kommt auf jeden Rechner. Punkt.
Das war's also mit der Freiheit und Privatsphäre im Netz, oder? Die Überwachungsdystopien diverser Science-Fiction-Werke scheinen tatsächlich real zu werden. Philipp Banse hat das Ausmaß des immer größer werdenden Überwachungsskandals für uns nochmal zusammengefasst.
Und er hat ja so schön am Ende gesagt, Punkt. Könnten wir diesen Punkt natürlich jetzt auch einfach machen und sehr negativ in die Zukunft blicken. Wir wollen es trotzdem versuchen, positiv zu bleiben. Wir wollen nach vorne schauen und Lösungsansätze diskutieren. Das haben wir schon getan, und zwar mit Philipp Zimmermann. Der entwickelte Anfang der 90er Jahre die E-Mail-Verschlüsselungssoftware PGP. und setzt sich seitdem für das Recht auf Privatsphäre ein. Darüber hinaus ist Zimmerman Mitgründer von Silent Circle. Das ist ein Unternehmen, das Dienste zur sicheren Kommunikation im Internet anbietet.
Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und wollte zuerst einmal von ihm wissen, wie er denn die letzten Monate wahrgenommen hat und ob ihn das Ausmaß der Überwachung auch so sehr überrascht hat.
Well, I knew that the NSA had powerful capabilities.
Ich wusste, dass die NSA starke Kapazitäten hatte und ich habe mir gedacht, dass sie in gewissem Maße auch die Amerikaner ausspioniert. Aber ich wusste nicht, wie schlimm es tatsächlich war. Als die NSA geschaffen wurde vor vielen Jahrzehnten, hatten wir eine Art Gesellschaftsvertrag, dass dieses Überwachungsinstrument nicht gegen das amerikanische Volk gerichtet wird. Dieser Gesellschaftsvertrag ist gescheitert.
Lassen Sie uns mal auf den technologischen Aspekt schauen. Ist denn Verschlüsselung immer noch sinnvoll, auch wenn alles überwacht wird, wie wir ja wissen?
Cryptography is still good if you use good cryptography that's well designed.
Verschlüsselung ist immer noch gut. Wenn Sie Verschlüsselung nutzen, die gut konstruiert wurde, die eine gute Schlüsselverwaltung hat, dann können Sie immer noch Ihre Privatsphäre schützen. Aber Sie müssen auch den Computer schützen, auf dem die Software läuft. Denn wenn man in den Computer einbrechen und die Kontrolle übernehmen kann, kann man auch die Verschlüsselung umgehen. Man kann zum Beispiel direkt das Mikrofon anzapfen oder die Tastatur, sodass man mitlesen kann, wenn Sie Ihr Passwort eingeben. Sie müssen einen Weg finden, andere von ihrem Computer fernzuhalten. Allerdings, bei normalen Menschen dringt die NSA nicht in den Computer ein. Sie überwachen Millionen von Telefonaten und E-Mails, vielleicht von der ganzen Bevölkerung. Aber wenn Sie eine gute Verschlüsselung nutzen, dann kann es ganz okay laufen.
Andererseits haben wir natürlich auch gehört, dass wer als normaler Mensch starke Verschlüsselung benutzt, der wird von den Geheimdiensten als verdächtig eingestuft.
Yeah, that's one of the things that came out in this one of the NSA documents said that they give.
Ja, das ist eins der Dinge, die herausgekommen sind, dass die NSA verschlüsselten Datenverkehr besonders viel Beachtung schenkt. Aber ich denke, wir sollten darauf nicht reagieren, indem wir auf Verschlüsselung verzichten. Im Gegenteil, wir sollten sie mehr denn je nutzen. Wir müssen wie Spartakus sein. Ich bin Spartakus, nein, ich bin Spartakus. Ich bin Spartakus. Erinnern Sie sich an diese Szene im Film? Wir müssen mehr Solidarität zeigen, wir müssen alle sagen, wir wären Spartakus.
We have to show solidarity.
Um welche Debatte müssen wir uns denn jetzt wirklich kümmern? Ist es eine technologische Debatte, eine politische oder ist es sogar eine ethische Debatte, in der wir entscheiden müssen, ob wir wollen, dass Algorithmen entwickelt werden, die intelligente Tracking-Systeme überhaupt erst möglich machen?
We can't stop.
Wir können die Entwicklung von Algorithmen nicht stoppen. Aber was wir machen können, ist, eine politische Debatte darüber zu führen, dass es nicht erlaubt sein darf, große Datenmengen zu sammeln und zu durchsuchen, sodass alle unsere Bewegungen nachverfolgt werden können. Viele europäische Länder haben Datenschutzbehörden. Diese müssen eine größere Rolle spielen. Es muss verboten werden, Daten zur Überwachung zu sammeln. Natürlich können wir unsere Daten verschlüsseln, aber das reicht nicht aus. Wir müssen die Verantwortung auch zurück in die Politik geben.
Ich würde gerne noch mal bei der Technologie bleiben. Der amerikanische Experte für Computersicherheit, Bruce Schneier, sagte, dass die Entwickler-Community das Internet zurückerobern müsste. Er hat doch vorgeschlagen, das Internet umzubauen, um Überwachung verhindern zu können. Wie realistisch ist so ein Vorschlag?
Yes, I agree with Bruce. We should, because we're engineers and we know.
Ja, ich stimme Bruce zu. Das sollten wir. Denn wir sind Ingenieure und wir wissen, wie man dieses Problem angeht. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ich denke, das reicht nicht aus. Wir müssen mehr tun, als nur ein Technologieproblem zu lösen. Wir Ingenieure und Mathematiker können an der technologischen Seite arbeiten. Und gleichzeitig muss sich der Rest von uns um die politische Ebene kümmern.
Welche Möglichkeiten gibt es denn jenseits der Kryptographie? Es gibt ja viele Projekte, zum Beispiel das MeshNet-Projekt in den USA. Wir haben auch ähnliche Projekte hier in Europa, vor allem in Deutschland, die Freifunk-Community zum Beispiel, also ein Funknetzwerk, was eine Verbindung zum Internet herstellt. Könnte das eine Alternative sein zu überwachten Netzwerken?
Well, I think mesh networks are a wonderful technology and are particularly useful.
Meshnets sind eine wunderbare Technologie. Sie sind vor allem nützlich in Ländern, in denen Regierungen das Volk unterdrücken und das Internet kontrollieren und Alarm legen können. Nehmen wir die zivile Protestbewegung vor einigen Jahren bei den Präsidentschaftswahlen in Iran. Wenn da jeder Zugang zu einem Meshnet gehabt hätte, hätten alle kommunizieren können, obwohl das Internet lahmgelegt wurde. In solchen Situationen sind Meshnets sehr nützlich. Es gibt viele Dinge, die wir mit Technologie tun können, aber wir sollten gleichzeitig nicht aufhören, uns politisch zu mobilisieren.
Politische Mobilisierung, das ist ein guter Punkt. Der Internetaktivist Jacob Applebaum war sehr enthusiastisch angesichts der Kundgebung in Berlin letzte Woche. Die richtete sich ja gegen Überwachung. So etwas würde es in den USA nicht geben, meinte er. 20.000 Menschen waren in Berlin am vergangenen Wochenende auf der Straße. Das ist andererseits aber nicht viel gemessen daran, wie viele Menschen eigentlich betroffen sind. Was muss denn noch passieren, bis eine starke politische Bewegung entsteht?
Viele deutsche Bürger haben vielleicht das Gefühl, dass sie nicht die Politik der USA und auch nicht der NSA beeinflussen können, wenn sie auf die Straße gehen. Das größere Problem für die Deutschen aber ist, was passiert, wenn die deutsche Regierung dasselbe macht wie die NSA hier bei uns in den USA, wenn sie ihr eigenes Volk überwacht? In einer Demokratie ist es besonders gefährlich, wenn eine Regierung ihren Geheimdienst gegen das eigene Volk richtet. Genau das ist es, was mich am meisten beunruhigt im Zusammenhang mit den Snowden-Enthüllungen. Ich hatte schon erwartet, dass die NSA sehr starke Überwachungskapazitäten hat. Ich dachte aber, dass es diese hauptsächlich nutzt, um den internationalen Datenverkehr zu überwachen. Aber jetzt stelle ich fest, dass die NSA es auch im Inland tut, und das verstört mich umso mehr, weil das unsere demokratischen Institutionen aushöhlt.
Glauben Sie an einen ernsthaften Wandel?
Well, it's a difficult problem. We have to find a way to unwind this.
Das ist ein schwieriges Problem. Wir müssen einen Weg hinausfinden. Die Wissenschaftler und Ingenieure der NSA haben mit ihrem ganzen Genius eine elegante technische Lösung geschaffen, zumindest aus deren Perspektive. Aber leider ist es eine Lösung, die auch unsere Zukunft bedroht, denn jede zukünftige Regierung kann die Technologie nutzen, um ihre politischen Feinde zu überwachen und ihre Macht zu erhalten. Diese Überwachungsinfrastruktur schafft die unwiderstehliche Versuchung, Macht zu missbrauchen. Das kann schrittweise geschehen oder ganz plötzlich, wenn eine Regierung gewählt wird, die keine Hemmung kennt, ihre Macht zu missbrauchen.
Die Überwachungstechnologie ist also eine Büchse der Pandora, könnte man sagen. Vielen Dank für das Gespräch, Philipp Zimmermann, Erfinder der E-Mail-Verschlüsselungssoftware PGP und anderer sicherer Kommunikationsdienste. Und davon gibt es derzeit immer mehr. Sicherheitsfirmen und Anbieter bzw. Entwickler von Verschlüsselungssoftware können sich eigentlich freuen, auch wenn das etwas zynisch klingen mag. Wir schauen uns gleich den Hype rund um Krypto-Startups an.
Bis dahin aber machen wir einen musikalischen Sprung nach Australien. Dort wächst eine überraschend frische Musikszene heran, die elektronische Klänge mit Pop-Elementen verbindet und sich damit auf die Suche nach einem ganz eigenen Sound macht. Mit dabei ist auch Hayden James, dessen brandneue EP wurde bereits 100.000-fach im Netz angehört. Und nun können auch Sie Hayden James hören, hier bei Breitband mit Embrace.
Your strong embrace. I want to believe we have a chance to let our hearts escape. I need you here with me. You see it on my face. I know that when our heartbeats run, troubles will be overcome. When are you coming back? I miss your strong embrace. I want to believe we have a chance to let our hearts escape. I need you here with me. You see it on my face. I know that when our heartbeats run, troubles will be overcome. When are you coming back? I miss your strong embrace. I want to believe we have a chance to let our hearts escape. I need you here with me. You see it on my face. I know that when our heartbeats run, troubles will be overcome. Embrace.
Embrace. I miss your strong embrace.
I want to believe we have a chance to let our hearts escape. Embrace.
Embrace.
You see it on my face. I know that when our heartbeats run, troubles will be overcome.
Embrace.
Embrace von Hayden James aus Sydney. Der Musiker und Produzent ist Teil einer aufstrebenden Musikszene, die sich derzeit in verschiedenen australischen Metropolen formiert. Das Booking- und Veranstaltungskollektiv Hand Games promotet diese junge Musikergeneration mit kostenlosen Download-Compilations. In der September-Edition ist auch Hayden James mit dabei. Links zur Musik gibt's wie immer bei uns im Netz auf breitband.de.
Und wir kommen nun zurück zur Überwachungsproblematik. Nicht nur wir haben uns sicherlich immer wieder die Frage gestellt, wie ist das denn jetzt eigentlich? Können die Leaks von Edward Snowden wenigstens irgendwas bewirken? Aber die Sprachlosigkeit dominiert auch nach Monaten. Die breite Masse scheint den nicht enden wollenden Skandal eher schulterzuckend und ratlos hinzunehmen und reagiert nicht so richtig auf den millionenfachen Spähangriff.
Etwas hat sich dann allerdings doch verändert. Anbieter von Sicherheitssoftware sehen durchaus eine steigende Nachfrage, was ihre Lösungen angeht. Es scheint sich ein Bewusstsein dafür entwickelt zu haben, dass Privates auch im Netz privat sein sollte. Gründer entwickeln nun Ideen, wie sie auf dieses neue Bewusstsein reagieren können. Über eine bevorstehende Welle von Privacy-Startups berichtet Thomas Reintjes.
Für Startups und Softwarefirmen im Bereich Datenschutz und Datensicherheit gilt:
I don't think we have had a better time.
Es gab noch keine bessere Zeit als diese. Und
that's an invitation for a bunch of new startups on privacy and security products. Whenever there's an increase in demand, you'd be certain that there'll be new companies coming out of the valley to try and meet it.
Die Snowden-Leaks sind eine Einladung für Startups, Produkte zu bauen, die Privatsphäre und Daten schützen. Linus Olson und Chris Houston erwarten beide eine Welle solcher Produkte aus dem Silicon Valley. Linus Olson reitet diese Welle in Schweden zusammen mit Leif Högberg und Peter Sunde.
All communication on today's networks are being monitored by government agencies and private companies. The politicians are not going to stop it. They're actually asking for more. That's why we decided to build a messaging platform where no one can spy on you, not even us.
Mit einem YouTube-Video haben sie Anfang Juli auf ihr Projekt Hemless aufmerksam gemacht. Eine Chat-App, die sicher verschlüsselte Kommunikation erlauben soll. Vorfinanziert von den Nutzern, der Crowd.
We're interested in helping, not selling users. That is why we need you to fund Hemless.
Das Ziel: $100,000 für die Entwicklung. Hochgesteckt.
We looked at each other and we said like, oh man, $100,000 is a lot of money.
Wir haben uns gegenseitig angesehen und gesagt, Mann, $100,000 ist eine Menge Geld. Das kriegen wir nie zusammen. Aber es hat dann nur 32 Stunden gedauert. Wir dachten, dass die Leute sich dafür interessieren würden, aber wir hätten nicht gedacht, dass die Leute es so sehr haben wollten.
Genauso überrascht wie Linus Olson ist Chris Houston. Seine kanadische Firma Surf Easy verspricht, mit ihren Produkten sicheres Surfen zu ermöglichen, ohne Spuren zu hinterlassen oder den Aufenthaltsort preiszugeben.
Simply plug Surf Easy's discrete key into the USB slot of any computer, enter your password, and instantly all of your web browsing is secure and private.
Warum man das wollen sollte, das musste er Journalisten, Vertriebspartnern und Investoren früher oft erklären. Seit Snowden habe sich das geändert, sagte er im Skype-Interview. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach seinen Produkten stark gestiegen und die Zielgruppe heterogener geworden. Nicht mehr hauptsächlich Menschen, die etwas vor ihrem Partner, ihren Eltern oder ihrem Chef verbergen wollen, sind an Privacy interessiert. Houston sieht eine grundsätzliche Veränderung.
Vorher war Privacy ein Feature und für die meisten Kunden noch nicht einmal ein wichtiges. Jetzt ist es eine Produktkategorie. Das ist wohl die größte Veränderung in den letzten 6 Monaten. Und das eröffnet Startups viele Möglichkeiten, um innovative Lösungen für mehr Privacy zu präsentieren.
Chris Houston stimmt Bruce Schneier zu, der sagt, Ingenieure sollten das Internet zurückerobern. So wie er den Satz interpretiert, würden am Ende Sicherheitsprodukte wie die seines Unternehmens obsolet werden.
Letztendlich geht es auch darum, Privacy, Vertrauen und Sicherheit direkt in die Architektur des Netzes einzubauen. Das Weiße Haus hat letztes Jahr ein Papier veröffentlicht, wie wichtig eine vertrauenswürdige Netzarchitektur für das Wirtschaftswachstum und den sozialen Gewinn durch das Internet ist. Sonst würden die Leute das Netz nicht mehr nutzen. Es ist ironisch, dass sie diejenigen sind, die das Vertrauen in dieses zerbrechliche Ökosystem gebrochen haben.
Einer neuen Netzarchitektur könnte man generell vertrauen. Linus Olson von Hemless sieht die Lösung eher in einer stärkeren Diversifizierung. Kleine Apps wie seine könnten das Internet für die Nutzer zurückerobern.
Any service that is getting into a market where there already are.
Jeder Dienst, der einem großen bestehenden Service Konkurrenz macht, ist gut. Dass Facebook und YouTube und alle diese Unternehmen zum de facto Standard werden, ist schlecht und nichts, was das Internet wachsen und großartig werden lässt.
It's a bad thing. It's not the way we see the Internet grow and become great.
Noch vor Weihnachten soll die Hemlis-App starten und etwa dem Facebook-Messenger Konkurrenz machen. Viele weitere Apps mit Privacy-Fokus werden ihr folgen. Chris Houston ist Snowden fürs Anschieben seines Geschäfts dankbar. Er will ihm einen Kuchen zum Geburtstag schenken.
I'd buy him a birthday cake on his birthday.
Kuchen zum Geburtstag ist immer schön. Thomas Reintjes war das über den Hype rund um sichere Webdienste, die gerade überall auf der Welt aus dem Boden schießen. Welche Konzepte sich durchsetzen werden und wie viele der neuen Dienste tatsächlich auch langfristig Schutz bieten können, wird sich erst zeigen. Wir werden dranbleiben.
Wir können ja vielleicht auch selber irgendwas entwickeln, Christian.
Ich glaube nicht, dass wir das können.
Dann hören wir lieber Musik. Vorhin hörten wir australischen Elektropop mit Gesang. Jetzt folgt ein instrumentaler Vertreter dieser jungen Musikszene aus Down Under. Wir hören Lower Spectrum aus Melbourne mit dem Stück Isometric.
Australische Elektropop-Klänge von Lower Spectrum. Das Ganze gibt's als Gratis-Download auf der aktuellen Hand Games Compilation. Die australische Booking-Agentur kuratiert unter diesem Namen im Monatstakt Songs neuer Künstler und stellt auch immer wieder neu aufkommende Musikszenen vor. Und die reichen von beatlastigem Elektro bis hin zu Surfrock.
Jetzt kommt eine super Überleitung. Eine ähnliche Aufgabe übernehmen wir ja auch bei Breitband, denn wir beschäftigen uns mit Themen, die im Netz für Diskussionen sorgen und bilden sie hier im Radio ab. Dafür haben wir noch eine eigene Rubrik auch in dieser Sendung, und zwar die folgende.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen in dieser Woche von unserer Kollegin Jule Eickmann. Sie hat drei Themen dieser Woche ausgesucht.
Das neue iPhone 5S, das Apple am Dienstag vorgestellt hat, sorgt für Kontroversen. Der Stein des Anstoßes ist aus Saphirkristall und kann den Besitzer des Smartphones anhand seines Fingerabdrucks erkennen.
Your fingerprint is one of the best passwords in the world. It's always with you and no two are exactly alike.
Ein hochauflösender Scanner identifiziert den Fingerabdruck des Nutzers. Nur wenn der zuvor registriert wurde, lässt sich das Smartphone entriegeln. Dieses Sicherheitssystem biete mehr Schutz als Passwörter, sagen die Entwickler. Dieses Sicherheitssystem sei ein Angriff auf die Privatsphäre, sagen die Datenschützer. Immerhin speichere da ein Unternehmen biometrische Daten seiner Kunden und könne sie mit allem, was auf dem Smartphone geschieht, in Verbindung setzen. Von mitwissenden Dritten, Providern oder Geheimdiensten einmal ganz abgesehen. Apple hat mit dieser Art Gegenwind offenbar gerechnet und betont, das Telefon speichert mitnichten den ganzen Fingerabdruck, sondern nur einzelne verschlüsselte Fingerabdrucksdaten. Diese werden ausschließlich auf dem Gerät selbst, niemals auf irgendwelchen Servern gelagert und natürlich auch niemandem zur Verfügung gestellt. Die EU-Kommission will den Telekommunikationsmarkt neu ordnen und hat dafür einen Entwurf vorgelegt. In ihm vermengt sie große Themen wie das Roaming, die Extraabgabe für Handytelefonate im Ausland und die Netzneutralität, also den Grundsatz, dass alle Daten im Internet gleich behandelt werden müssen. Während Ersteres, das Roaming, abgeschafft werden soll, soll Zweiteres, die Netzneutralität, europaweit festgeschrieben werden. Die EU-Kommissarin für die digitale Agenda, Nelly Kroes.
We propose to introduce net neutrality to Europe.
Wir wollen in Europa Netzneutralität einführen. Das bedeutet, wir wollen, dass alle Europäer ein verbrieftes Recht auf ein freies, offenes Internet haben.
And we want all the Europeans to have guaranteed right to full and open Internet.
Klingt gut, wird aber noch im gleichen Entwurf konterkariert, denn Telekommunikationsunternehmen sollen sehr wohl berechtigt sein, den Datenverkehr spezifischer Bezahldienste, wie es heißt, bevorzugt zu behandeln. Der Anfang vom Ende eines freien Netzes, befürchten Kritiker, Stichwort Drosselcom. Die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament müssen dem Entwurf noch zustimmen und hier gibt es bereits jetzt Widerstand quer durch alle Parteien. Während die Sozialdemokraten bemängeln, dass neue Hochleistungsnetz könne sich nicht mehr jeder Bürger leisten, befürchten die Grünen genau das, was die Kommission fördern will, werde durch das so entstehende Zweiklassennetz ausgebremst, die Innovationskraft der Unternehmen.
I killed a man.
YouTube als Beichtstuhl.
I was out with some friends. We were all drinking really heavily.
Im Juni dieses Jahres verursachte Matthew Caudle betrunken einen Unfall. Ein Mann starb, der 22-jährige Caudle wurde nicht angeklagt. Jetzt hat der Amerikaner seine Beichte auf YouTube veröffentlicht, in einem professionellen Video, das in der Aufmachung an einen Werbeclip erinnert. Seine Botschaft: Fahre nicht Auto, wenn du getrunken hast.
I can't erase what I've done, but you can still be saved. Your victims can still be saved. So please.
Über 2 Millionen Mal wurde das Video angeklickt und sorgt für Diskussionen. Ist Matthew Caudle ein mutiger Held mit einer Botschaft oder missbraucht er YouTube als Plattform für eine Kampagne, in der er sich selbst als reumütiges Vorbild inszeniert, um eine mildere Strafe zu bekommen? Die Angehörigen des Opfers jedenfalls sind entsetzt und Caudle drohen mehrere Jahre Haft.
Julia Eickmann mit den Medien und Meinungen dieser Woche. Alle erwähnten Themen finden Sie natürlich auch nochmal aufgeschrieben und verlinkt bei uns im Netz auf breitband.deradio.de. Und da gibt es auch einen Link zu diesem Stück hier von den Shining Birds aus Australien, Stare into the Sun.
verträumte und irgendwie auch beruhigende Popklänge von den Shining Birds aus New South Wales, Australien. Die Musik ordnet das Quintett übrigens selbst im Bereich Experimental Pop ein und schreibt dann in Klammern ziemlich selbstironisch Valium Pop dahinter. So steht es zumindest auf der Facebook-Seite der Shining Birds. Seit 2006 gibt's die Band und wir sind durch die aktuell 14. Hand Games Download Compilation auf die Gruppe aufmerksam geworden. Links zu Band, Musik und Compilation finden Sie natürlich bei uns auf breitband.deradio.de.
Und die Handgames-Compilations, die stellen also regelmäßig und damit Stück für Stück neue Künstler aus Australien vor und wollen damit ebenso regelmäßig für Aufmerksamkeit für die lokale Musikszene sorgen. Diese Strategie, Inhalte so zu veröffentlichen, macht natürlich auch in anderen Bereichen Sinn. Über publizistische Scheibchen oder vielleicht auch Salamitaktik sprechen wir jetzt.
Breitband Besprechung.
Wenn's nicht so dramatisch wäre, hätte es etwas von einer aufregenden Fortsetzungsserie, die wir derzeit live miterleben. Die Folgen sehen wir allerdings nicht im Fernsehen, sondern lesen sie in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen im Guardian, von wo aus sie dann auch irgendwann die deutschsprachigen Medien erreichen. Klar, worum es geht, wir bleiben beim Thema und meinen natürlich die Snowden-Enthüllungen.
Aber diese Serie verläuft unklar, um im Bild zu bleiben, ohne Cliffhanger und ohne bekannte Anzahl der Folgen. Wann gibt's den nächsten Teil und wie lange läuft das ganze Ding noch? Das weiß niemand. Nur der Guardian, so scheint es. Allerdings geht es eben um brisante Informationen, die unser aller Leben und Verhalten im Internet beeinflussen können. Ist es da eigentlich richtig, immer in kleineren Stücken nur bekannt zu geben, was mindestens bis dahin Teile der Redaktion schon wissen, eben anhand der Geheimdokumente?
Das haben wir den NDR-Journalisten Steffen Grimberg gefragt. Der wiederum hat mit der Redaktion des Guardian Kontakt aufgenommen. Und die lassen sich naturgemäß nicht so einfach in die Karten schauen. Christine hat den Kollegen Grimberg also zunächst gefragt, ist die scheibchenweise Veröffentlichung nun vor allem publizistisches Kalkül oder der Masse an Dokumenten geschuldet?
Naja, es ist ein bisschen von beidem etwas. Also zum einen wertet der Guardian das ganze Material weiterhin aus. Es ist ja auch an verschiedene Standorte in der Welt verteilt. Die Hauptarbeit wird eben in Südamerika geleistet. Das hat der Chefredakteur Alan Rusbridger ja selber erklärt, wie sie das machen. Es ist aber sicherlich auch ein Stückchen publizistische Taktik dahinter. Was gibt man wann heraus? Das Material wird ja nicht nur ausgewertet, es wird auch juristisch nochmal überprüft. Es werden zum Teil noch Gegenrecherchen gemacht. Das heißt also, das ist so eine Gemengelage, wo natürlich aber auch eine publizistische Überlegung dahinter steckt, wann gebe ich was heraus und erziele damit dann eben nochmal neue Aufmerksamkeit. Man muss ja auch sehen, es sind so viele Daten, dass eine Gesamtpublikation schlicht nicht möglich wäre, beziehungsweise auch gar keinen Sinn mehr machen würde, weil man sich dann ja in diesem ganzen Material verirren würde, weil es eben so viel ist.
Wonach entscheidet der Guardian? Weiß man das, in welcher Reihenfolge Informationen eigentlich an die Öffentlichkeit gebracht werden?
Nein, da hält sich die Zeitung auch sehr zurück, denn Sie müssen überlegen, der Guardian steht natürlich unter dem verschärften Druck und der Beobachtung aller Dienste und der britischen Sicherheitsbehörden, wahrscheinlich auch Sicherheitsbehörden weltweit, dass die da jetzt also nicht sozusagen sich ganz genau in die Karten gucken lassen, das kann ich nachvollziehen.
In Großbritannien gibt es das sogenannte Defense Advisory Notice System. Das ist ein Code, in dem festgelegt ist, wie sicherheitsrelevante Informationen an die Öffentlichkeit gebracht werden dürfen. Bedeutet dieses System oder dieser Code, dass der Guardian auch gar nicht ganz alleine eben entscheidet, welche Reihenfolge er anwendet, um diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen?
Der Code, auf den Sie anspielen, das ist schon ganz wichtig. Das ist was, was es bei uns in Deutschland nicht gibt. Das ist eine offiziell freiwillige Vereinbarung. Also in diesem Committee, in dieser Runde, die diese Advice heißt ja Rat geben, die diese Ratschläge, wie man mit solchem sensiblen Material umgeht, gibt. Da sitzen Journalisten, da sitzen aber eben auch hochrangige Mitarbeiter der britischen Administration, die eben für die Geheimdienste zuständig sind. Und der Guardian hat schon nach Auffassung anderer britischer Medien durchaus hier und da gegen diese Auflagen verstoßen. Zum Beispiel die Enthüllungen, dass der Gipfel von London abgehört wurde. Das ist etwas, wo der Guardian gegen eine ausdrückliche dieser Notices verstoßen hat, sich darüber hinweggesetzt hat. Andere britische Zeitungen haben da deutlich zurückhaltender berichtet, auch die BBC. Sodass man also sieht, das ist ein System, das hat schon seine Auswirkungen. Der Guardian scheint sich allerdings bis zu einem gewissen Grade da jetzt auch drüber hinwegzusetzen.
Sie haben schon gesagt, diese stückchenweise Veröffentlichung hat natürlich auch was mit der großen Masse an Datensätzen zu tun, die ausgewertet werden müssen. Wie hoch ist denn tatsächlich dieser Aufwand für den Guardian, für eine herkömmliche Redaktion, beziehungsweise wie wird dieser Aufwand bewältigt?
Es ist ja so, dass das Material auch nicht nur vom Guardian ausgewertet wird. Also der Spiegel in Deutschland ist ja nun auch mit bestimmten Teilen daran beteiligt. Der Guardian kooperiert jetzt seinerseits wieder mit der New York Times, was allerdings nicht unbedingt arbeitsteilige Gründe hat, sondern vor allen Dingen sicherheitsrelevante. Das war ja eben auch die Debatte der letzten Wochen. Das britische Recht kennt eben in dem Sinne keine in der Verfassung kodifizierte Pressefreiheit. Und der Guardian hat sich ja eben bemüht, dadurch, dass er zum Teil die Arbeit im Ausland vornimmt, die Daten im Ausland bevorratet, zumindest zusätzlich in Kopie und eben jetzt auch mit der New York Times einen Partner hat, der unter das First Amendment, also diesen sehr, sehr starken, die Presse- und Meinungsfreiheit absichernden ersten Verfassungsschutz Zusatz der USA fällt, dadurch eben eine größtmögliche Sicherheit zu haben. Denn man hat ja gesehen, die Aktionen des britischen Geheimdienstes bzw. der britischen Behörden gegen den Guardian im Lande selbst, also in Großbritannien, die sind ja schon unter Umständen dazu geeignet, eine Zeitung ein bisschen einzuschüchtern.
Was hat denn der Guardian eigentlich von diesen ganzen Enthüllungen, wenn man das jetzt mal finanziell betrachtet? Also der hat enorme Finanzprobleme, das weiß man. Beobachter gehen jetzt aber davon aus, dass der Guardian durch diese NSA-Enthüllungen zur weltweit relevantesten Nachrichtenmarke geworden ist. Rettet das quasi den Guardian auch das, was da gerade passiert?
Naja, der Guardian hat als Unternehmen ja eine ganz komfortable Konstruktion. Er gehört einer Stiftung. Der Stiftung wiederum gehört ein ganzer Medienkonzern, wo ganz viele andere profitable Unternehmen drin gebündelt sind, deren einziger Zweck darin besteht und das schon seit Jahrzehnten quasi das Geld einzunehmen durch Gewinne, die der Guardian dann wieder munter ausgibt. Also von daher ist der Guardian zwar in einer schwierigen Situation und sie war auch schon mal rosiger, aber es ist nicht ganz so dramatisch, wie es vielleicht bei einem, sagen wir mal, jetzt rein kommerziell gewinnorientiert geführten Einzeltitel wäre, der eben nicht noch über solche großen und wichtigen Beiboote verfügt. Tatsächlich ist es aber für den Guardian in erster Linie mal ein Prestigegewinn. Es entspricht natürlich auch seinem Image als große liberale Zeitung, die sich eben auch längst nicht mehr als Titel nur für Großbritannien versteht. Der Guardian bringt ja eigene Online-Ausgaben heraus, schon lange für die USA. Das heißt also, er wird da mehr und mehr zur Weltzeitung. Und das passt natürlich irgendwo auch, wenn man so will, obwohl es schon fast etwas ironisch klingt, zum NSA-Skandal, weil der ja auch zeigt, dass es hier nicht mehr um Einzelmaßnahmen zwischen einzelnen Staaten geht, sondern de facto um weltweite Datenabschöpfung.
Sagt der Medienjournalist Steffen Grimberg. Christine sprach vor der Sendung mit ihm über die Hintergründe der Guardian-Veröffentlichung in Sachen Edward Snowden.
Genug gesprochen, wir hören wieder Musik. Australisch-chinesische Elektropop-Klänge von Rainbow Chan. Haircut heißt die aktuelle Single dieser Künstlerin.
Show all the nights for you I will.
hat ihre Wurzeln in Hongkong, lebt und musiziert aber überwiegend in Sydney, die Künstlerin Rainbow Chan. Haircut heißt ihre aktuelle Single und die gibt's als Gratis-Download auf der September-Ausgabe der australischen Hand Games Compilation.
Breitband, Netzkultur.
Und nun noch ein Computerspieltipp. Darin geht es um die NSA, den Guardian und verschlüsselte E-Mails. Alles brandaktuell.
Und total ausgedacht. Ich glaube, du bist inzwischen schon total besessen von diesem NSA-Thema. Hätte natürlich gut gepasst, aber weil die Welt auch noch andere Themen hat, lassen wir zum Schluss den NSA-Kram raus und bieten noch einen kleinen Ausflug in die Welt der Computerspiele, in der das gerade erschienene Spiel Gone Home für viel Aufsehen sorgt.
Dabei scheint es auf den ersten Blick gar nicht so besonders zu sein. Eine typische Horrorgeschichte in Amerika. Markus Richter erzählt uns, was dahinter steckt.
Es beginnt alles wie immer. Es ist ganz harmlos.
But don't worry, I'll get a shuttle from the
Macht euch keine Sorgen. Ihr müsst mich nicht vom Flughafen abholen. Hab euch lieb. Bis bald.
See you soon. Bye.
Katie kommt mitten in der Nacht von einer monatelangen Europareise zurück. Es gewittert, es gießt in Strömen und das große, alte, schummrig erleuchtete Herrenhaus, in dem Katie ihre Familie erwartet hat, ist verlassen. Nur eine kurze Nachricht an der Tür gibt Auskunft, dass niemand da ist. Ich bin Katie, aber schöpfe auch als Spieler noch keinen Verdacht, weder durch die Geschichte noch durch die Spielmechanik. Denn bevor ich das Haus betreten kann, muss ich den Schlüssel finden. Er ist unter einer hässlichen Tonente im Vorbau versteckt. Ein klassisches Adventure also, in dem ich Rätsel lösen muss. Dazu passt auch, dass ich immer wieder Audioschnipsel finde, in denen Katies Schwester Sam von ihrem Highschool-Leben erzählt.
Dear Katie,
liebe Katie, ich habe dir immer alles erzählt, aber jetzt, wo du nicht da bist, erzähle ich es dem Tagebuch. Genauso, als würde ich mit dir reden.
In der Ego-Perspektive, die man sonst vor allem aus Shootern kennt, beginne ich das Haus zu erforschen. Es scheint auf einen typisch amerikanischen Albtraum hinauszulaufen, also angenehmen Unterhaltungsgrusel.
Sie wissen, wer ich bin, das Psycho-Haus-Mädchen.
Das Haus sieht aus wie in großer Eile verlassen. Schubladen und Türen stehen halb offen, überall Umzugskartons. Draußen Gewitter, drinnen die typischen Geräusche eines alten, verlassenen Hauses. Anspannung macht sich breit. Als ich das Badezimmer betrete, ist alles voller Blut. Glaube ich zumindest. Aber dann ist doch alles irgendwie anders.
Lonnie hat ihre Haarfarbe mitgebracht und meinte, ich muss den Ansatz nachfärben. Magst du mir helfen? Haare färben ist irgendwie sehr intim.
Es ist nur Farbe. Meine Schwester hat einer Freundin geholfen, ihre Haare bunt zu machen. Es gibt hier keinen Horror, keine Gespenster, keine irren Axtmörder, aber es gibt trotzdem viel zu entdecken. Rechnungen, Briefe von Vorgesetzten, Kartons mit unveröffentlichten Büchern, leere Whiskyflaschen, alte Zeitungsausschnitte und Kinderzeichnungen.
You know that feeling?
Kennst du das Gefühl, wenn du jemanden zum ersten Mal siehst und du sofort weißt, den muss ich kennenlernen?
And you have to get to know them.
Durch viele kleine Details zieht Gone Home mich immer tiefer in die intime, private Geschichte einer Familie. Es ist geradezu voyeuristisch, dieses Herumkramen in Schlafzimmern, Bücherregalen und Schreibtischen. Und das ist nicht nur auf dem Bildschirm zu sehen, das fühlt sich auch so an. Und es gibt immer wieder Überraschungen. Alles hat einen doppelten Boden. Immer wieder versteht es das Spiel, den Spieler durch seine eigenen Erwartungen aufs Glatteis zu führen. Zum Beispiel deutet am Anfang alles darauf hin, dass die Ehe der Eltern an einem Seitensprung der Mutter und einem Alkoholproblem des Vaters gescheitert ist.
Katie, you know how Mom and Dad are.
Katie, du weißt ja, wie Mom und Dad sind. Nicht so offen bei manchen Sachen.
Nach und nach stellt sich dann heraus, dass es auch zu dieser eigentlich klassischen Ehegeschichte eine weitere Ebene gibt, die erst durch eine Hochzeitseinladung, die man an einem Kühlschrank findet, und einen Brief eines seltsamen kleinen Verlages aufgedeckt wird. Hauptsächlich geht es aber um Katies Schwester Sam, deren erste große Liebe kompliziert, verwirrend und immer wieder überraschend ist. Nicht nur für sie selbst, sondern eben auch für Katie und damit für die Spieler, die eingeladen sind, das geheime Tagebuch mitzulesen.
And so here's the thing.
Ich dachte, sie werden wütend oder enttäuscht oder fangen an zu weinen oder so, aber sie leugnen es. Du bist zu jung, um zu wissen, was du willst. Ihr seid nur gute Freunde. Du hast noch nicht den Richtigen getroffen. Das ist nur eine Phase.
Besonders hoch anzurechnen ist es den Autoren von Gone Home, dass das Coming-out durch die Liebe zweier junger Frauen zwar thematisiert wird und die damit verbundenen Probleme auch zur Sprache gebracht werden, aber die Geschichte nicht damit erschlagen wird.
Man könnte sagen, wir daten im Geheimen. Geheimdating? Ich weiß nicht.
No.
Am Ende wird klar, Gun Home ist vor allem erst einmal eine wundervolle Liebesgeschichte und zeigt deshalb umso besser, wie egal es ist, welches Geschlecht zwei Liebende haben. Und gleichzeitig zeigt der Titel, zu welch emotionaler Tiefe und welch erzählerischem Moment das Medium-Computerspiel mittlerweile in der Lage ist.
I love you so much, Katie.
Ich liebe dich, Katie.
I'll see you again.
Wir sehen uns wieder.
Someday.
Irgendwann.
Love, Sam.
Markus Richter über das neue Spiel Gone Home. Und das ist eine Liebesgeschichte als Computerspiel. Und ich bin berührt. Die Redakteurin Vera Linz auch.
Ja, und ich auch. Und der Markus Richter ja auch auf jeden Fall.
Ja, eben,
und
alle eigentlich.
Und der hat auch mit Absicht nicht verraten, wo die Familie steckt und welche Geheimnisse sich in dem verlassenen Haus noch so verbergen. Denn, das so findet er zumindest, sollte man selber erleben. Falls Sie darauf Lust haben, Gone Home ist als Downloadspiel erhältlich, kostet knapp 20 Euro und dauert ungefähr 3 Stunden, sagt Kollege Richter. Weitere Informationen und Links gibt's auf breitband.deradio.de.
Und dahin verweisen wir Sie jetzt auch, weil wir gehen aus diesem Studio raus. Breitband ist gleich zu Ende. Nach uns folgen die Nachrichten und dann die Deutschlandrundfahrt. Heute das Live-Deutschland-Spiel. Sie können, glaube ich, jetzt schon anrufen. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer, die für Sie dann in der nächsten Stunde wichtig ist. Mein Name ist Christine Watti.
Und ich bin Christian Grasse und habe noch einen musikalischen Link für Sie zum Anfang der Sendung, nämlich zu Mark Neybauer und seinem eingängigen Indie-Sound. Wir hören ein weiteres Stück seines Debütalbums Don't Fall Apart, und zwar Playtime, Spielzeit, also passt zum Samstagnachmittag. Tschüss.
Tschüss.